freue mich, dass ich wieder einmal hier sein darf, um Gemeinschaft mit Ihnen unter dem Wort zu haben, in der Gegenwart des Herrn durch seinen Geist. Es ist ein Geschenk, das wir in dieser Gnadenzeit noch haben dürfen, und wir wollen aus der Fülle der Gnade Gottes immer wieder neu nehmen und schöpfen. Ich möchte heute Nachmittag ein Thema behandeln, das eine Fortsetzung des Themas ist, das ich vor 2 Jahren hier einmal behandelt habe, das Thema vom rechten biblischen Glauben. Ich möchte es aber unter einem anderen Aspekt tun und auch Neues aufzuzeigen versuchen, soweit mir Gott dazu Gnade gibt. Es soll dieses Thema heißen, schriftgemäßer Aberglaube. Nun kriegen Sie keinen Schrecken, ich will nicht den Aberglauben hier predigen und verherrlichen, sondern es soll hier von der Schrift her aufgewiesen werden, wie der Glaube immer ein Dennoch, ein Aberglaube ist, allem Sichtbaren, allem Wahrnehmbaren zum Trotz. Ehe ich nun auf dieses eigentliche Thema eingehe, möchte ich aber kurz doch etwas sagen über den Aberglauben, so wie er sich immer wieder gezeigt hat in der Welt und wie er am Ende dieser Tage auch in einer Ausreife zu finden ist. Denn am Ende dieses Äons werden wir reife Entwicklungen verspüren, sowohl hinsichtlich der Ausreife des Bösen als auch, Gott sei Dank, hinsichtlich der Ausreife dessen, was Gott in die Gemeinde hineingibt. Wer mit wachen Sinnen das Geschehen in dieser Welt beobachtet, der wird feststellen, dass die Menschheit trotz des sogenannten Fortschritts im Bereich der Wissenschaft und der Technik in das dunkelste Mittelalter wieder zurückversinkt. Denn wir sprechen so hochmütig von jener Zeit, da die katholische Kirche in einer gewissen Weise dominierte und nicht der Schriftglaube im Vordergrund stand. Aber es ist heute abzusehen, wie dieser Aberglaube immer mehr sich ausbreitet, und zwar gerade da, wo Menschen wissenschaftlich aufgeklärt sein wollen. Und es sind auch Wirkungen vorhanden. Ich denke gerade an etwas, was sich bei uns im Walliger Raum ereignet hat. Da ist ein Bus voller Raucher in die Schweiz gefahren, zu einem Mann nach Zürich, der viel Zulauf hat und der die Menschen vorgibt, vom Rauchen zu befreien. Ein Artikel war anschließend in der Zeitung darüber zu lesen, und viele Menschen bekunden, vom Rauchen frei geworden zu sein. Ich bin der Meinung, dass das möglich ist, auch mit solchen suggestiven Kräften. Oder wenn Sie in die Zeitung hineinschauen, in die Illustrierten, entdecken Sie Hinweise zu Horoskopen. Etwas, was in der heutigen Zeit Überhand nimmt. Denn irgendwo muss der Mensch ja auch in übersinnliche Bereiche hinein vorstoßen. Und wenn er nicht schriftgemäß glaubt, dann wird er hier vom Feind geködert. Denn hinter all dem, was mit Aberglauben umschrieben wird, steht der Fürst dieser Welt. Er ist der Initiator. Er verbirgt sich hinter diesen Geschehnissen. Und zwar wird das nicht offen nach außen hin sichtbar für jedermann, dass andere Mächte, Kräfte und Gewalten dahinter stehen, sondern der Feind verbirgt sich, er will nicht offen genannt und erkannt werden. Darum ist wichtig, dass wir erkennen, wo hier der Feind durch diesen sogenannten Aberglauben auch in die Kreise der Gläubigen hineindringen will. Wir müssen also immer wieder einen offenen Blick haben für das, was der Feind will. Der Apostel Paulus sagt einmal, dass ihm die Anschläge des Feindes nicht unbekannt waren. Ich möchte einige Dinge kurz nennen, die damit zusammenhängen. Es kann ja sein, dass wir hier und da auch aufklärend wirken müssen oder dass wir sogar unbewusst auch mit derartigen Phänomenen zu tun haben. Sei es, dass da jemand unberufen toi 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 sagt, denn das Aussprechen dieses Wortes soll verhüten, dass Unglück oder Krankheiten, von denen man gerade spricht, einen selbst anfallen. Oder dass man an bestimmte Unglückszahlen denkt. Es gibt Hotels, die nicht einmal die Zahl 13 aufzuweisen haben. Himmelsbriefe, Kettenbriefe werden verschickt. Ich kam einmal in ein Haus hinein, eine Frau, die sprach mich an und sagte, sehen Sie, was hier draufsteht? Ich soll diesen Brief weiterreichen und wenn ich es nicht tue, dann würde mich Schaden treffen. Wir haben dann gemeinsam unter Gebet diesen Brief ins Feuer gesteckt und verbrannt. Oder auf Vogelgeschrei achten, Bleigießen in der Neujahrsnacht, auf Traumbücher achten und so weiter. Dann das aktive Eingreifen durch Suggestion, Autosuggestion nimmt heute sehr stark überhand unter dem Deckmantel auch der Psychologie. Ich weiß nicht, ob ich es hier mal erzählte, ich traf in der Bahnfahrt eine Gruppe von Oberprimanern, Mädeln, die sich unterhielten über derartige Phänomene. Ich wurde hellwach, griff dann ins Gespräch ein, vor allen Dingen, als sie telepathische Übungen mit Karten durchführen wollten und habe sie gewarnt. Und dann sagten sie mir, dass sie mit der Schule dort zu einem psychologischen Lehrgang unterwegs gewesen seien. Ein amerikanischer Psychologe habe ihnen beigebracht, wie man sich selber in den Trancezustand versetzen könne und wie man auch andere in Trance bringen könnte. Und sie haben es dann gemacht und eine Mitschülerin, die längere Zeit nicht mehr zum Bewusstsein kam, erhielt psychische Störungen. Sehen Sie, das unter dem Deckmantel der Psychologie heute. Und damit will ich nur kurz auch einige Wirkungen dieses sogenannten Aberglaubens, dieses okkulten Bereichs im umfassenden Sinne nennen. Wer ist, das muss man ganz klar sagen, die Religion Satans. Und wer dieser Religion Glauben schenkt, bekennt sich auch zu ihrem Urheber, ob er es wahrhaben will oder nicht. Viele sagen ja, ich habe das gar nicht ernst gemeint oder ich habe das nur zum Jux getan. Aber wenn etwa im Kriege nun jemand aus Unwissenheit oder gar zum Jux nun in die feindliche Linie hinein geriet, danach fragte der Feind nicht, die Wirkungen waren dieselbe und sie müssen wir hier erkennen. Der Aberglaube ist bis heute ein sehr wirksames Mittel in der Hand des Feindes, den Menschen von Gott fernzuhalten. Denn der Fürst dieser Welt ist Psychologe genug, um zu wissen, dass der Mensch einen Gegenstand des Glaubens haben muss. Denn es gibt schlechterdings keinen einzigen, der nicht an irgendetwas glaubt. Voltaire beispielsweise, jener französische Gelehrte, dieser Mann seines Jahrhunderts, er kam oft betrübt von seinem Spaziergang heim, wenn er die Raben auf dem Felde zur Linken hatte krächzen hören. Auch der geniale englische Dichter Lord Byron war im höchsten Maße abergläubig. Zeitlebens trug er einer goldenen Kette eine goldene Kapsel auf der Brust. Nach seinem Tode wurde die geheimnisvolle Kapsel geöffnet und was fand man? Eine winzige Pergamentrolle, die in arabischer und türkischer Sprache abgefasst einen Vertrag zwischen König Salomo und dem Teufel enthielt. Jedermann, ich möchte es noch einmal sagen, glaubt. Und wer nicht glaubt, wie die Schrift sagt, der wird verführt. Und wo immer wir mit einem solchen Aberglauben, mit okkulten oder spiritistischen Mächten zu tun haben, da gibt es nur eins, dass wir uns im Namen Jesu radikal lösen. Und nicht meinen, das sei nur Scherz, es ist dem Feind bitterer Ernst. Und viele Menschen sind hier unter Satans Bann geraten. Vor allen Dingen wird sich immer dann, wenn derartige Beziehungen zu den okkulten Mächten vorhanden sind, einstellen eine Aversion, eine Ablehnung dem Worte Gottes gegenüber. Wir müssen dann immer wieder mal dahinter haken, auch fragen, seelsorgerlich, wenn sich derartige Erscheinungen zeigen. So viel also zu dem Aberglauben, der heute wieder seine Blüte treibt, ja noch mehr, der in ein gewisses Reifestadium hineingeraten ist. Ich kann das nicht ausführen, es würde mehrere Stunden bedürfen, um auf diese ganzen Probleme einzugehen. Der zweite Bereich, den ich ansprechen möchte, ist der eines Erfahrungsglaubens im Umgang mit Menschen im natürlichen Bereich, da wo überhaupt Menschen in Beziehungen treten. Unser ganzes Leben baut irgendwie auf Erfahrungen und wir haben bestimmte Glaubenshaltungen im täglichen Leben immer wieder aufzuweisen. Wenn Sie eine Bahnfahrt unternehmen wollen, dann studieren Sie den Fahrplan und gehen schließlich aufgrund dieses Fahrplanes zum Bahnhof und erwarten auch, dass der Zug einigermaßen pünktlich einläuft und dass Sie dann mit dem Zug fahren. Wir glauben dem, was dort im Fahrplan geschrieben steht. Oder wenn Sie ein Bankkonto haben und einen Auszug erhalten, dann glauben Sie, dass dieser Auszug ganz klar und eindeutig Auskunft gibt über Ihr Bankvermögen. Und aufgrund dieses Auszuges gehen Sie hin und nehmen dann Bargeld im Empfang oder tätigen Überweisung. Es gibt viele Bereiche im täglichen Leben, und ich wollte das an zwei Beispielen hier dokumentieren, die uns zeigen, wie wir glauben, aufgrund von Erfahrungen, bestimmten Gegebenheiten, aufgrund von Informationen und entsprechenden Daten. Und das soll uns ein Beispiel sein. Hudson Taylor, der bekannte China-Inland-Missionar, der wurde einmal nach seinem Geheimnis, nach seinem Erfolg in der Mission gefragt. Und dann sagt er, weil ich dem Worte Gottes glaube, wie es geschrieben steht, und ich darauf eingehe, darum bekennt sich Gott auch zu mir. Er tut das so, wie wir Menschen es im alltäglichen Leben tun und praktizieren. Und darum ist also nun das Entscheidende, dass wir glauben, wie die Schrift sagt. Und damit möchte ich zu diesem eigentlichen Thema nach diesen kurzen Vorbemerkungen kommen. Glauben, wie die Schrift sagt, das ist das Entscheidende. Denn wenn wir so glauben, dann sollen nach den Worten der Heiligen Schrift, so steht es in Johannes Kapitel 7, Ströme des lebendigen Wassers auch von unserem Leibe fließen. Wir können nicht glauben in das Blaue hinein, sondern Glauben ist eigentlich eine Reaktion auf die Aktion Gottes. Ein Handeln auf Gottes Aussagen hin. Aber wir müssen auch das geistlich verstehen lernen. Wir brauchen dazu den Geist Gottes, dass er uns auffließt, wie sich dieser gottgemäße Glaube zu vollziehen hat. Und dieser Glaube ist immer ein Dennoch-Glaube, er ist ein Aber-Glaube, aber im Sinne eines Gegensatzes zu all dem, was wir sonst natürlicherweise registrieren. Wenn Sie immer mal in der Schrift darauf achten, wo dieses Wort Aber kommt, da ist dieser Hinweis auf etwas Gegensätzliches gegeben. In Hebräer 11, Vers 1 heißt es schon, es ist aber der Glaube. Was ist er nun? Eine gewisse Zuversicht. Oder wie es dann weiter heißt, wörtlich übersetzt, er zielt auf die göttliche Wirklichkeit eine Annahme von dem, was Gott für uns bereit hat. Ein Überführtsein von Sachen, von Dingen, die nicht erblickt werden. Und wir brauchen dazu einen neuen
Ich möchte sagen, einen gewissen sechsten Sinn.
Und das bezeichnet die Bibel mit Glaube. Wenn uns Gott nicht den Blick dafür öffnet, können wir uns anstrengen, wie wir wollen, und wir werden nicht gottgemäß glauben können. Und in Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wir möchten sicher solche sein, die Gott gefallen. Und darum können wir nur Gott gefallen, wenn wir glauben. Glauben, wie die Schrift sagt. Denn er ist der Belohner nach Hebräer 11, Vers 6. Und in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20 spricht der Apostel Johannes vom Wissen. Dieses Glauben ist ein Wissen. Es ist nicht nur, wie es manchmal im Sprachgebrauch verwandt wird, ein Vermuten, ein Meinen. Wie wird das Wetter morgen? Ach, ich glaube, die Sonne scheint. Das ist keine Aussage, die sich auf wirkliche Tatsachen gründet. Das ist ein Vermuten. Hoffentlich sind wir nicht solche Christen, sondern solche, die schriftgemäß glauben. Und nun wollen wir anhand der Schrift einige dieser Stellen einmal näher untersuchen, damit wir von dort her Aufschluss bekommen und damit dieses Wort in unser Herz hineinfällt und dieser Glaube in uns erzeugt wird. Es ist zunächst einmal so, dass wir, wenn wir vom Geiste Gottes angesprochen werden, an diesen Jesus glauben. Es wird die Übersetzung im Deutschen oft etwas einseitig zum Ausdruck gebracht. Im Griechischen gibt es vier Worte, die in der Luther-Übersetzung, auch in anderen Übersetzungen, immer mit an übertragen werden. Beispielsweise das kleine Wörtchen epi in Hebräer 6, Vers 1, wo von den Anfangsgründen die Rede ist, wird meistens übersetzt mit Glauben an Gott. Das heißt eigentlich auf. Oder diese Vorsilbe pros heißt nicht nur Glauben an, sondern Glauben zu ihm hin. Nach 1. Thessalonicher 1, Vers 8. Da sagt der Apostel Paulus, dass der Glaube der Thessalonicher erschollen ist an jedem Ort. Und zwar dieser Glaube an oder zu Gott. Ein drittes Wörtchen, eis, heißt hinein, in. Wir merken, da ist schon eine weitere Entwicklung zu verspüren. Epheser 1, Vers 15 muss Paulus den Ephesern sagen, ich höre von eurem Glauben in Christo Jesu hinein. Und das vierte, dia, durch ihn. Und zwar als der Gelähmte an der Tempelpforte durch Petrus und Johannes geheilt werden, da gebrauchen diese Apostel diesen Ausdruck durch ihn. Das ist also der Glaube, der durch sie wirksam wird und der dann auch entsprechende Taten zur Folge hatte. Und in Galater Kapitel 2, Vers 20, da steht nun wieder ein Aber. Paulus bringt zum Ausdruck, dass das, was er lebt, nun aber im Glauben des Sohnes Gottes lebt. Und ich meine, das wäre nun die höchste Entwicklung, wie sie uns von der Schrift her gesagt wird, dass wir nicht uns anstrengen, an Jesus zu glauben, an eine Sache, an eine Lehre, sondern dass nun durch den Heiligen Geist Jesus Christus selber in uns glaubt. Auch das muss wieder in einer entsprechenden Entwicklung durchlaufen werden, bis wir schließlich dahin kommen, um mit dem Apostel Paulus sagen zu können, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist die Frage, ob wir wirklich mit unserem Ich, mit unserem Eigenwesen, Eigenleben, mit dem natürlichen Wesen ans Ende kommen, um diesem Christus Raum zu geben. Wenn das dem Geiste Gottes gelingt, die Herrschaft so in unserem Leben zu bekommen, dass er in uns glaubt, dann wird dieser Glaube zu einem dennoch Glauben, der wirklich Berge zu versetzen in der Lage ist. Den meisten funktioniert es nicht, wie mir das mal ein Schüler sagte. Er kam nach dem Religionsunterricht zu mir und sagte, Herr Heinemann, ich habe gebetet, aber es hat nicht funktioniert. Tja, wir möchten dann diesen Gott so parat haben, auf ein Knöpfchen drücken und er muss antworten. Nicht? So nicht. Gott lässt uns oft in Schwierigkeiten hineinkommen. Er beantwortet unsere Gebete nicht, weil sie oft eigensüchtig sind. Aber wenn sein Glaube in uns wirkt, dann wird auch jedes Gebet erhört. Denn das war das Gebet des Herrn Jesu, wenn wir an das hohepriesterliche Gebet denken. Er wollte diesen Glauben auch so seinen Jüngern vermitteln. Und nun speziell einige Beispiele zu diesem Dennoch-Glauben, zu diesem Aberglauben. Aberglauben im Sinne des göttlichen Aber. Wir kennen alle die Geschichte von einem reichen Jüngling, Matthäus 19. Der wollte sicher aus eigenem heraus Gott gefallen. Und er bezeugt ja nachher auch im Gespräch Jesus gegenüber, dass er alle Gebote gehalten hatte. Aber eins, sagt er Jesus ihm, fehlt dir, verkaufe alles, was du hast. Denn Jesus wusste, wo der wunde Punkt in seinem Leben war, wo er festhing. Und dieser reiche Jüngling musste dann von dannen gehen. Und im Gespräch nachher sagt Jesus seinen Jüngern ein Wort, das mir immer wieder bedeutsam ist. Bei Menschen ist so etwas unmöglich, nämlich eine totale Nachfolge, eine Lösung von dem eigenen, von den Bindungen, von den Dingen, die uns an diese Welt ketten möchten. Aber bei Gott ist alles möglich. Und wer das glauben kann, wem das innerlich durch den Heiligen Geist ins Herz hineingeschrieben wird, bei Gott sind alle Dinge möglich, der wagt es zu glauben. Das ist dieses Dennoch, dieses Trotz, dieses Aber. Überhaupt fängt ja da der Glaube erst an. Wenn wir noch ein Stückchen sehen können, den Ausgang erblicken können, dann sind wir oft im Glauben noch einigermaßen frohgemut, weil wir dennoch mit dem Verstande einen Ausblick menschlicherseits erkennen können. Aber der eigentliche Glaube entfaltet sich erst da, wo das Menschliche unmöglich erscheint. Darum sollten wir, wenn wir in Schwierigkeiten, Probleme, Nöte hineinkommen, nicht anfangen zu jammern und zu klagen, sondern Gott zu sagen, Herr, ich bin gespannt, wie du das hinausführst. Ich hörte im vergangenen Sommer, als ich in Langensteinbach dort eine Freizeit hatte, ein Wort, das mir bis heute nachgegangen ist, was mir viel zu sagen hat. Es ist ein Bildnis, ein Gleichnis. So hat jemand gesagt, Gott führt nie in eine Sackgasse, sondern immer nur in einen Tunnel. Aus einer Sackgasse kommt man so nicht wieder heraus, man muss umwenden. Aber beim Tunnel, auch wenn dieser Tunnel mal einen Bogen macht, ist immer ein Ende abzusehen. Bei Gott aber ist alles möglich. Und in Römer 4, Vers 3, da bezeugt der Apostel Paulus von dem Glaubensmanne des Alten Testamentes Abraham, auch in dieser sprachlichen Formulierung mit dem Aber. Abraham aber glaubte Gott. Und das ward ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Übrigens, dieses Aber steht nicht in der Luther-Übersetzung, sondern in der Elberfelder finden Sie es oder da, wo wörtlich übersetzt wird. Aber wenn Sie dieses ganze Kapitel im Zusammenhang lesen, wird immer wieder deutlich, wie oft dieses Aber auch da sprachlich bedeutsam wird. Und dieses Aber weist darauf hin, dass hier ein Mensch handelt, nachdem Gott geredet hat. Dieser Abraham konnte sich diesen Weg auch nicht selber aussuchen. Und ich möchte es noch einmal betonen. Wir können nicht aufs Geratewohl glauben, sondern wir müssen ein Wort Gottes persönlich zur Grundlage haben. Es ist auch nicht so, dass wir nun das gesamte Wort, so wie es hier buchstabenmäßig festgelegt ist, einfach uns aneignen können. Denn der sogenannte Buchstabenglaube tötet. Und das ist doch das Kuriose, dass in dem Land der Reformation heute kaum noch jemand glaubt, wie die Schrift sagt. Warum? Weil eben auch in jener Zeit, zwar trotz der Geistesbewegungen, die Gott durch die Reformation geschenkt hatte, nicht ein ganzes Volk, etwa das deutsche Volk, zum Glauben kam. Es gibt in dieser Zeit keine solche Bewegung, dass ganze Völker kommen. Wir dürfen dankbar sein für Erweckungen, aber es wird in dieser Zeit immer nur so sein, dass etliche zu einem lebendigen Glauben hindurchkommen. Und auch nach dem Kriege haben wir die merkwürdige Erscheinung gehabt. Religionsunterricht wurde forciert in den Schulen. 4-5 Stunden in der Woche, oft. Ja, und die Schüler haben nachher bezeugt und stand es bis hierhin. Nicht nur, weil diese jungen Menschen des Wortes überdrüssig waren, sondern weil sehr oft Lehrer davon das Wort ohne Kraft des Heiligen Geistes verkündigt haben. Und wir müssen klar erkennen, ein Wort, das nur dem Buchstaben gemäß gebracht wird, tötet. Darum der Glaube, wie die Schrift sagt, in Verbindung mit der Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Und der Apostel Paulus konnte dem Abraham bescheinigen, dieser Abraham hat so geglaubt. Und wir wissen, dass Gott immer wieder redete, dass er in die dunklen Situationen des Lebens dieses alttestamentlichen Glaubensmannes hineinsprach und dann Abraham daraufhin reagierte. Und das ist das Entscheidende. Nach Gottes Reden handeln, hören, horchen, gehorchen, ist die Reihenfolge. Und Gott hat geredet in seinem Wort. Und wenn wir den Geist Gottes bitten, dass er uns sein Wort lebendig macht, dann dürfen wir gewiss sein, dass wir auch glauben können, wie die Schrift sagt. Abraham erfuhr, dass sein Glaube von Gott gewirkt, ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. Das heißt, er war damit richtig vor Gott. Wenn wir, und das steht auch in Römer Kapitel 3, die gottgemäße, schriftgemäße Rechtfertigung erfahren wollen, dann geht das eben nur über den Glauben. Hier nehmen wir das Geschenk Gottes an in Christus Jesus, unserem Herrn, der uns erlöst hat, und versuchen nicht selber uns erst richtig zu machen. Das ist ja die Not auch vieler Gläubigen, die immer wieder selber an sich herumbasteln wollen, anstatt dass sie so, wie sie sind, zu ihm kommen. Und ich habe den Eindruck, dass von daher viele auch in Depressionen hineinkommen und auch neurotische Störungen aufzuweisen haben. Ist ja eine eigenartige Erfahrung. Psychiater berichten darüber, dass viele sogenannte Gläubige zu ihnen kommen. Der größte Teil, so hat einmal ein ganz berühmter Berliner Psychologe gesagt, Psychologe und Arzt, der auch etwas Ahnung von Theologie hatte, der größte Teil der Patienten käme aus christlichen Kreisen. Ist mir klar, hier verspüren viele den Anspruch Gottes. Sie merken, dass es das soll, aber sie sind nicht in der Lage, dieses Soll zu erfüllen, weil sie nicht mit der Kraft Gottes im Glauben rechnen. Und darum wollen wir uns nicht anstrengen, aus uns heraus gottgemäß zu leben, sondern dass wir mit der Kraft des Geistes Gottes in uns rechnen. Und darum möchte ich diesen sogenannten Aberglauben, wie ihn die Schrift bringt, auch an den weiteren Begriffen Heiligung und Erlösung aufzeigen. In 1. Korinther Kapitel 1, Vers 30 heißt es, Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit. Jetzt könnten wir einen Doppelpunkt setzen. Zu welcher Weisheit? Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Dieses Richtigsein vor Gott, mit Gott in Beziehung kommen, gerechtfertigt sein, so wie wir es eben von Römer Kapitel 4 her gehört haben, das ist der Anfang. Wenn ein Mensch sich seiner Schuld und Sünde bewusst wird, wenn er weiß, das Leben ist verfuscht, ich brauche Jesus, und er so zu ihm kommt und ihn Jesus als Geschenk annimmt, dann erfährt er im Glauben Jesus meine Gerechtigkeit. Möchten wir da nicht stehen bleiben? Viele machen den Anfang mit Jesus und begnügen sich mit diesem Ersterleben. Es hat mal jemand gesagt, dass es leichter ist, Menschen zu Jesus zu führen, als sie auf dem Wege in der Nachfolge zu halten. Ich weiß nicht, ob Sie hier diese Erfahrung auch machen. Viele, viele, die zurückbleiben, die stagnieren im inneren Wachstum oder von denen man sagen muss, sie haben den Schein der Gottseligkeit, aber die wirkliche Kraft verleugnen sie. Möchten wir nicht bei dem Anfangserlebnis stehen bleiben? Es wäre erschütternd, wenn einer, der mit 60, 70 Jahren gefragt wird, was kannst du berichten aus deinem Glaubensleben, und er muss wieder seine Bekehrungsgeschichte, die er mit 20, 30 Jahren erlebt hat, erzählen. Nein, wir brauchen immer wieder jetzt neue Begegnungen, Erlebnisse, Erfahrungen mit dem auferstandenen Herrn. Und diesen Fortgang des Lebens im Geiste nennt die Bibel Heiligung. Gott sei Dank, dass jetzt nicht wir nun wirken müssen. Gott tut das zwar nicht ohne uns, sondern mit uns. Aber er ist der Initiator, und wenn wir auf ihn eingehen, dann dürfen wir ihm Raum geben. Es geht jetzt darum, dass der Geist Gottes in Christo Jesu in unserem Leben die Herrschaft bekommt. Meistens, ich möchte es nochmal in einem anderen Vergleich sagen, so, dass viele den Christus am Kreuz sehen, aber sie sitzen auf dem Thron, das Ich regiert noch. Und es sollte umgekehrt sein, dass unser Ich nun mit dem Christus gekreuzigt dort am Holz hängt und Jesus Christus auf dem Thron sitzt. Heiligung heißt einmal für Gott Dasein beschlagnahmt sein. Und zweitens heißt es aber auch im Wesen umgewandelt werden, in das Bild Christi umgestaltet werden. Und das geschieht auch durch Glauben. Wer da versucht, mit eigener Kraft diese Heiligungsleiter emporzuklettern, der wird merken, dass bald hier oder dort eine Sprosse kracht und er wieder unten liegt. In Christus sind wir gerecht, sind wir aber auch heilig gemacht. Wir brauchen uns nicht anzustrengen, wie jene indischen Fakire, die ihre sündlichen Begierden töten wollen, die sich auf ein Nägelbrett legen lassen. Erschütternd, was diese Menschen auf sich nehmen, um den Weg zu Gott zu finden. Oder ich las von einem, der sich zeitlebens einmauern ließ und nur durch so ein kleines Fensterchen Nahrung bekam. Was solche Menschen auf sich nehmen, um sich ihren Himmel zu verdienen. Wir wissen, in Christus geschah Offenbarung, er kam von oben herab und hat sich uns zugeneigt. Wir dürfen dieses Geschenk der Erlösung annehmen, das Gerechtigkeit, Heiligung und Enderlösung einschließt. Ein anderes Bild, wir brauchen auch die Heiligung nicht zu machen, so sagt es mal ein Schweizer Bruder. Wenn es da heißt, jaget nach der Heiligung, ohne die wird niemand den Herrn sehen, jaget nach einem Hasen, wenn das ein Jäger tut, ja, dann braucht er den Hasen nicht zuvor zu machen, der ist ja da, er muss ihm aber nachjagen. Und so ist die Heiligung in Christus geschehen, Gott sei Dank. Wir brauchen sie nicht zu machen, aber nachjagen ist unsere Sache. So merken wir, dass Objektives und Subjektives immer miteinander in Beziehung stehen müssen. Immer wieder durch den Glauben erfahren wir dann, er ist uns gemacht von Gott zur Heiligung. Und die Heiligung fängt an im Geist, erneuert euch im Innersten eures Wesens, in dem Nus, im Denksinn, dort fängt das an, nicht in der Seele und nicht im Leib. Das müssen wir also auch ganz klar sehen. Hier muss die Reihenfolge Geist, Seele und Leib beachtet werden, wie das in 1. Thessalonicher 5, Vers 23 geschrieben steht. Da quälte sich auch ein Mütterchen, zum Glauben gekommen, ja, mit der Heiligung herum, oft deprimiert, oft am Boden liegend. Und ein feiner Seelsorger, der den Blick dafür hatte, Wo der Unterschied lag, musst du ihr sagen, ja, ihre und meine Verhaltensweisen, die unterscheiden sich durch zwei Buchstaben. Ihre heißt tun und meine heißt getan. So fängt das Werk an und so dürfen wir dann dem Geiste Gottes Raum geben. Aber es ist entscheidend, dass nun auch die Seele unter die Kontrolle des Heiligen Geistes kommt. Und was da Seele ist, müssen wir erst einmal durch den Heiligen Geist lernen. Die Psychologie lehrt uns das nicht recht. Zu diesem Bereich der Seele gehören die Dimensionen des Wollens, Fühlens und Denkens. Es ist ja so, dass die Männer, die mehr verstandesmäßig ausgerichtet sind, ich will damit nicht sagen, dass nicht auch Frauen verstandesmäßig sehr ausgeprägt sein können und über eine gut entwickelte Logik verfügen. Aber ich will mal so hier einen bestimmten Typus herausgreifen. Männer, die so scharf logisch denken, die nur über den Verstand laufen, schauen oft verächtlich, auch dann schon, wenn sie glauben, auf die Frauen herab, die mehr gemütsmäßig bewegt werden. Aber sie müssen sich sagen lassen, von der biblischen Psychologie her, dass auch der Verstand eine Dimension der Seele ist. Darum sagt der Apostel Paulus, dass er den Verstand gefangen nimmt unter den Gehorsam Jesu Christi. Wollen, fühlen und denken sollen ihm überlassen werden. Und wenn da der Geist Gottes die Herrschaft hat, dann sind wir nicht mehr seelische Menschen. Denn wir müssen uns ansonsten sagen lassen, wie der Apostel Paulus klagen muss im Korintherbrief, der natürliche Mensch, auch wenn Gott schon sein Werk in ihm begonnen hat, oder der seelische Mensch, der Psychikos, vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Und das war das Ringen des Apostels Paulus, dass wir geistliche Menschen werden möchten, dass eben nicht nur der Geist in einem Gefängnis lebt, wie bei vielen Gläubigen, sondern dass er Freiheit bekommt. Wotschmani hat ein empfehlendes, wertes Schriftchen geschrieben, Freiheit für den Geist. Und er sagt eben, dass viele Gläubigen den Geist Gottes wie in einem Gefängnis halten, aber ihm nicht Raum geben zur Herrschaft über Seele und Leib. Der Jesus sagt es ja selber, wer das Leben seiner Seele lieb hat, wird es verlieren. Johannes 12, Vers 24. Wer aber das Leben dieser Seele, das heißt eigentlich umbringt, der wird das Leben erhalten. Und Gott legt nun unsere Situationen, die alltäglichen Prüfungen so an, dass wir Gelegenheit haben, unsere Seele damit den alten Menschen in den Tod zu geben. Und wenn wir da mal ein bisschen nachdenken, worüber wir oft jammern und klagen, da kann uns die Fliege an der Wand ärgern oder ein kleines Missgeschick passieren und schon sind wir, wie man zu sagen pflegt, aus der Haut gefahren. Beweis dafür, dass in diesem Punkt oder in diesem Moment die Seele nicht unter der Kontrolle und Herrschaft des Heiligen Geistes war. Möchte Gott das wirken, dass wir Frucht bringen? Und es heißt in Kolosser Kapitel 3, eben nach der herrlichen Darlegung dieser objektiven Tatsache, dass wir mit Christus auferstanden sind, dass wir den alten Menschen und im Tode halten sollen, ist auch das Thema von Römer Kapitel 6. Haltet im Tode, was in Christus und in seinem Erlösungswerk bereits geschehen ist. Denn keiner kann sich selber töten. Wir sollen keine Selbstmörder werden, sondern was Gott zuvor getan hat, sollen wir nachvollziehen. Und das ist immer wieder frohe Botschaft. Das ist echt biblische Heiligung. Dass wir uns freuen des Herrn, der uns erlöst hat, und dass wir den alten Menschen loswerden dürfen. Denn der alte Mensch, der macht uns gerade im seelischen Bereich viel zu schaffen. Und das ist auch das Problem in Gemeinden und Kreisen, wenn es Reibereien gibt, wenn es nicht geistig vorwärts geht. Ist nur die Ursache dafür, dass der Geist Gottes nicht die Herrschaft hat. Und in Galater Kapitel 5, Vers 23 heißt es, die aber des Christus sind, die haben ihr Fleisch gekreuzigt oder kreuzigen ständig. Es ist dieser Aorist, diese Form, die nur der Grieche kennt, die wir nicht im Deutschen sagen können. Etwas, was geschehen ist und was ständig andauert. Und wer das tut, der darf auch erleben, dass die Frucht des Geistes da ist. Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Und danach sehnen wir uns, und das will auch eine Welt draußen erfahren, Menschen, die Frucht aufweisen können. Und damit der dritte Bereich, auch die Seele, denn wir gingen aus von diesem Wort 1. Thessalonicher 5, 23 in Verbindung mit dem Wort aus 1. Korinther 1, 30, Jesus ist gemacht zur Heiligung. Es soll also auch der Leib unter die Kontrolle des Geistes kommen. Es ist aber nur möglich, wenn die Seele unter die Herrschaft Jesu, unter die Herrschaft des Geistes Gottes kommt. Denn keiner kann diese Glieder unabhängig von den Funktionen der Seele gebrauchen. Die Entscheidungen fallen immer im seelischen Bereich. Das ist ja das Eigenartige, wo Menschen an Süchte gebunden sind, die stark der Triebbefriedigung dienen. Denken Sie ans Rauchen oder Trinken. Letztlich ist das ein psychisches Problem. Und da müssen dann auch die Entscheidungen fallen und da muss auch Lösung geschehen und es kann nur im echten Sinne geschehen durch den Heiligen Geist. Wenn ich vorhin dieses Beispiel brachte von den vielen Menschen, die aus unserer Stadt nach Zürich fahren, um da einem, wie er sich nennt, Metaphysiker zu begegnen, dann werden Kräfte mobil, die hier Lösungen im seelischen Bereich schenken und geben, aber die Betreffenden werden irgendwann eine andere Knechtschaft erfahren. Nur wo Jesus durch den Heiligen Geist wirkt, das erfahren wir auch Gott sei Dank, wo Menschen frei werden, da kann Erlösung geschehen. Wir erfahren das immer wieder in Erweckungen, dass dann Menschen frei werden, die eben nicht mehr dann rauchen müssen, trinken müssen, sondern die hier das Geschenk der Erlösung erfahren haben. Und das ist etwas Wunderbares. Und das sollten wir Menschen eben auch anbieten. Und wenn der Leib unter der Herrschaft des Geistes steht, dann können wir auch mit Paulus sagen, es ist ein gewaltiges Wort, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Hungrig zu sein, satt zu sein. Mangel zu haben, aber auch in der Fülle zu leben. Das kann nur der, der unter der Herrschaft des Geistes Gottes steht. Wir haben in der Gefangenschaft erlebt, wo es nicht genügend zu essen gab, dass sich Menschen wie die Tiere benahmen. Gott sei Dank bin ich nicht in der Situation gewesen, dass wir am Verhungern waren, aber oft war das Essen knapp. Und wenn dann nochmal in der Kombüse etwas übrig war, ein bisschen Nachtisch, dann stürzten sich die Menschen auf diese Reste. Mit Fingern gingen sie heran, um nur etwas zu bekommen. Da kann der Mensch schnell zum Tier werden. Es ist hier kein Verurteilen meinerseits, sondern nur eine Feststellung. Und wir alle werden zum Tier, wenn nicht der Geist Gottes in unserem Leben die Herrschaft über Seele und Leib bekommt. Und ein Zeichen des Endes, dieses zu Ende gehenden Äons, ist es, dass der Feind, der Fürst dieser Welt, diese Bereiche umkehrt. Dass er den Leib verherrlicht, ohne die Beziehungen zu Seele und Geist zu sehen. Denken Sie doch nur daran, was im sexuellen Bereich heute alles propagiert wird. Wie selbst eine Pädagogik hier eine sogenannte Freiheit propagiert, die nur zur Knechtschaft führen kann. Tun und lassen zu wollen in diesem Bereich, was der betreffende Mensch will, führt in Knechtschaft. Sie brauchen sich nur mal diese sogenannten Apostel, die diese Freiheit verkündigen, anzuschauen. Man sieht es ihnen direkt am Gesicht an, dass sie selbst dort Gebundene sind. Und wo immer ein Mensch muss und nicht unter der Freiheit lebt und dann darf, da hat der Leib die Herrschaft. Da kommt der Mensch unter die Knechtschaft. Und die Massenmedien tun heute das Ihrige dazu, dass der Mensch über die Psyche hier geknechtet wird. Vieles setzt sich im Unterbewussten fest und übt dann Herrschaft aus über den Leib. Ich möchte einmal hier diese Freiheit, die in Christus da ist, bezeugen. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Johannes Kapitel 8. Ich spreche hier nicht einerlei Feindlichkeit, das Wort. Das will man übrigens dem Apostel Paulus nachsagen. Etwa wenn dort in 1. Korinther 7 dieses sexuelle Problem einmal aufgegriffen wird. Nein, der Apostel Paulus will alles nur in die richtige Rangordnung bringen. Und wahre Freiheit bietet er da an, wo ein Mensch unter der Herrschaft Jesu steht. So haben wir hier eine köstliche Möglichkeit, Heiligung zu erfahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Dort Jesus zu erleben, wo er die Herrschaft hat. Und Jesus knechtet nicht. Der Feind und die Sünde knechten. Jesus macht frei. Es gibt allerdings keine absolute Freiheit. Es gibt da kein Niemandsland. Entweder, sagt Luther mal drastisch gesagt, der Mensch wird vom Teufel geritten oder aber von Gott. Neutrales gibt es da nicht. Das hören wir auch schon von Bruder Gembroch. Und gerade in dieser Endzeit müssen wir auf diese Entschiedenheit immer wieder hindrängen. Und nun wieder zu diesem Wort 1. Korinther 1, Vers 30 zurück. Jesus ist uns gemacht von Gott zur Gerechtigkeit, Heilung und Erlösung. Auch zu diesem Wort Erlösung wieder unter dem Gesichtspunkt des Aber-Glaubens, des Dennoch-Glaubens. In 1. Korinther Kapitel 15, in den Versen 50 bis 57, wird unsere herrliche Enderlösung beschrieben. Wir haben jetzt schon das Angeld hier und dürfen auch erfahren, wie Gott wunderbar eingreift und wie er uns Möglichkeiten bietet, die göttlicher Art sind. Aber die Verwandlung unseres Leibes steht noch aus. Wir haben hier mancherlei Beschwerden. Aber wir sollten auch sehen, dass Gott hier seine Erlösung auch schon bis in unseren Körper hinein wirksam werden lassen will. Da muss Gott uns immer wieder Licht schenken, wo wir leiden und zu tragen haben, um seines Namens willen, oder wo wir zu überwinden haben, weil Jesus Christus überwunden hat. Und gerade in diesem wunderbaren 15. Kapitel des Korintherbriefs wird diese Erlösung beschrieben. In einigen Versen taucht immer wieder das Wörtchen aber auf. Paulus sagt, ich behaupte aber, nicht Fleisch und Blut können das Reich Gottes ererben, sondern eben nur Geistgeborene. Das müssen wir ganz klar sehen. Wenn wir nur Menschen sind von Fleisch und Blut, werden wir das Reich Gottes nicht ererben. Und wenn nach Galater 5 die Werke des Fleisches in unserem Leben da sind und keine Geistesfrucht, werden wir das Reich Gottes nicht ererben. In Vers 51 heißt es, wir aber werden alle verwandelt werden. Aber, das ist doch etwas Köstliches, ein jeglicher in seiner Reihenfolge. Wir haben gerade in den letzten 8 Wochen in unserer Familie 3 Sterbefälle gehabt. Unsere 3 Eltern sind innerhalb von 8 Monaten abberufen worden. Meine Mutter gerade vor einigen Wochen und sie hat geglaubt an Jesus Christus. Das ist etwas Kostbares und wenn man dann weiß, was dort hineingelegt wird in die Erde, das ist das Natürliche, das Verwesliche. So wie bei einem Samenkorn und es entsteht neue Frucht. Die Frucht aber für einen Gläubigen ist, dass er einmal einen Herrlichkeitsleib bekommen wird, einen Auferstehungsleib. Das Ende aller Wege Gottes, so hat es ein schwäbischer Gottesmann, ich glaube es war wohl Bengel gesagt oder Oettinger, ist Geist Leiblichkeit. Noch einige Aberstellen aus diesem Kapitel. Der Stachel aber des Todes ist die Sünde. Wir sind Gott sei Dank, und das ist auch sein Wort zum Mutmachen nach Römer Kapitel 8. Freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Aber wenn wir nicht freigemacht sind vom Gesetz der Sünde, stehen wir noch unter dem Gesetz des Todes. Gott sei Dank aber dürfen die in Christus Lebenden wissen, dass ein anderes Gesetz, ich habe hier schon mal darüber gesprochen, wirksam wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn dieser Geist in uns die Herrschaft hat, dann dürfen wir mit Gott triumphieren, wie es Paulus ja auch zum Schluss tut in diesem Kapitel. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, ständig gibt und gegeben hat in Christo Jesu. In 2. Korinther 2, Vers 14 sagt Paulus das auch. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug mit sich führt. Und das Beste steht für uns noch voraus. Diese Enderlösung, dass wir auch dann einmal völlig frei werden von diesem Leib, der doch manche Beschwernisse mit sich bringt. Aber ich möchte noch mal Mut machen dafür, dass wir auch hier jetzt schon angelthaft Herrliches haben dürfen von Jesus Christus her. Gott aber sei Dank. Dank zu sagen alle Zeit für alles nach Epheser 5, das kann nur der, der vom Geiste Gottes inspiriert wird. Hören wir doch, wie das draußen in der Welt zugeht oder wie natürliche Menschen handeln, wenn Schwierigkeiten kommen. Dann wird geschimpft, gejammert, geklagt, den anderen die Schuld in die Schuhe geschoben oder den Umständen alles aufgebürdet. Wer weiß, wie ein Abraham, wie ein Paulus im Neuen Testament, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten, zum Besten gereichen müssen, der darf auch in Schwierigkeiten erstarken und wissen, dass Gott aus unseren Verlegenheiten herrliche Gelegenheiten macht, damit er verherrlicht wird. Ist auch ein Aberwort. Römer Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten gereichen. Und so müssen wir solche Abermenschen werden. Wenn die Schwierigkeiten da sind, wenn Probleme kommen, aufschauen auf ihn. Ich habe den ersten Dienst hier mal getan im Hinblick auf das Thema der richtige Glaubensblick. Nur so, wenn wir ihn anschauen, werden wir verwandelt. So dürfen wir eine wunderbare Botschaft für uns persönlich annehmen. Dürfen Sie Kraft des Geistes Gottes realisieren. Gott sei Dank, der uns in Christus ein ganzes Heil angeboten hat. 1. Korinther 1, Vers 30. Jesus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit. Und das ist eine Weisheit, die die Menschen dieser Welt nicht zu fassen vermögen. Torheit ist das. Aber wer vom Geiste Gottes die Herzensaugen geöffnet bekommt, der darf wissen, dass Christus für ihn eine ganz andere Wirklichkeit hat. Und mit dieser Wirklichkeit dürfen wir rechnen, während der Mensch dieser Tage, dieser Welt nur das als wirklich ansieht, was er mit seinen fünf Sinnen wahrnimmt, können wir die viel höher reichende göttliche Wirklichkeit erfassen durch den Glauben. Und das geschieht immer mit diesem Aber-Zusatz. Gerade da, wo wir nichts mehr sehen, nichts mehr empfinden, nichts mehr mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können, will sich Gott verherrlichen. Das ist zum Freuen. So wünsche ich uns, dass wir gottgemäß glauben, wie die Schrift sagt. Das ist ein anderer Aberglaube, als er heute praktiziert wird. Es ist der Glaube Jesu selber, der in uns wirksam werden will. Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zur Gerechtigkeit, Heiligung und zur Erlösung. Wir dürfen dann wissen, dass alle Dinge uns zum Besten dienen, weil Gott in uns selbst seine Liebe durchgebracht hat. Und dann dürfen wir auch wissen, dass er seine Gemeinde darstellen wird ohne Flecken und Runzeln. Ja, wenn wir uns so ansehen, man wird schon Anfang der 20er, physisch abgebaut. Der Mensch hat nämlich schon Mitte der 20er Jahre seinen Höhepunkt überschritten. Dann gibt's da schon Fältchen und Runzeln, graue Haare und was so alles dazu kommt, nicht? Aber der Herr wird einmal seine Gemeinde darstellen ohne diese Begleiterscheinungen. In wunderbarer Weise. Was haben wir doch für eine Aussicht und für eine Herrlichkeit. Ich möchte immer wieder Mut machen, uns diese Freude in Christus mitteilen. Das Beste steht für uns voraus. Auch wenn wir hier noch durch mancherlei Schwierigkeiten und Proben hindurchgehen sollten. Erst Kreuz, dann Herrlichkeit. Das ist übrigens ein Kennzeichen, auch zur Unterscheidung für alles, was sich heute tut. Der Feind, der Fürst dieser Welt im okkulten Bereich, bietet immer erst scheinbare Herrlichkeit an. Sie ist im Grunde keine. Und hinterher kommt das Fiasko. Glauben, wie die Schrift sagt, bedeutet immer wieder zunächst das Kreuz sehen. Nur durch Kreuz erfahren wir Herrlichkeit. Und das ist der sicherste Weg, um am Ende dieser Tage nicht verführt zu werden, um auf diesem schmalen Weg des Glaubens zu wandeln, um mit dem Christus zu rechnen. Gott bietet sein Heil immer wieder an in der Fülle und wir dürfen es nehmen. Und ich bin dankbar, dass wir diese Stunde dazu benutzen durften. Im Sinne dieses göttlichen Aberglaubens möchte ich mich dann verabschieden von Ihnen. So Gott will, dann einmal bis zu einem Wiedersehen. Wir wissen es nicht, der Herr kann auch bald kommen. Wir rechnen immer wieder damit. Möchte uns aber sein Wort einen und dass wir uns so lösen lassen, dass wir ihm glauben, wie die Schrift sagt, dass wir mit Paulus bekennen können, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, lebt in uns. Amen.